So, Dirk ist dran heute. Und das ist die letzte Predigt in unserer Reihe. Gerettet. So, ich freue mich drauf.
Wir brauchen Wind, ja. Also wir brauchen den Wind des Heiligen Geistes und wir brauchen auch ein bisschen Durchzug. Vielleicht können das Ordnungsteam mal ein bisschen den Vorhang da aufmachen. Dann kommt ein richtig schöner Windzug, ja, von oben nach unten. Ich denke, das wird euch doch auch gefallen, oder? Vater, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen es schmecken und kosten, wer du wirklich bist, nicht nur Worte davon hören, sondern im Herzen das spüren, Herr, was der Psalmist sagt, als er über dein Wort drüber nachgedacht hat, sein Herz gebrannt. Das ist etwas, was Menschen nicht machen können, sondern das ist nur etwas, was du durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben wirken kannst. Und deshalb bitten wir dich, dass du kommst und dass du das tust, in Jesu Namen. Amen. Ja, wir sind wirklich am Ende unserer Reihe angekommen, gerettet. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern und wir können schon mal zwei Folien weitermachen, dass wir darüber geredet haben, dass wir dann die nächste. Wir haben über Sünde gesprochen, über den Zorn Gottes, der völlig gerecht die Sünde und den Sünder trifft. Und dann haben wir auch gehört, wie Gnade in Jesus uns von Sünde und dem Zorn Gottes befreit, wie sie zur Vergebung und zur Rechtfertigung führt, wie Rechtfertigung uns in den Lebensprozess der Heiligung hineinkommt. Und jetzt kommen wir zur Verherrlichung. Und Verherrlichung ist tatsächlich nicht nur das letzte Thema in dem Gottesdienst. Es ist auch nicht nur zeitlich das Letzte, was im Leben eines Christen passiert. Ja, denn Verherrlichung ist etwas, was in der Zukunft erst passiert. Sondern es ist auch logisch, dass was Gott sozusagen als ultimatives, als allerletztes, als das grandioseste Event ganz zum Schluss geplant hat. Ohne Verherrlichung macht alles, was wir bisher gehört haben, keinen Sinn und hat keinen Zweck. Oftmals, wenn man jemanden fragt und sagt, sag mal, warum ist denn Jesus gestorben, sagt man dann, damit dir deine Sünde vergeben wird. Das ist zwar theologisch so ganz korrekt, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Das ultimative Ziel, was Gott damit erreichen wollte, dass sein Sohn am Kreuz gestorben ist, war nicht, dass deine Sünde dir vergeben wird. Das ist nur Mittel zum Zweck. Sündenvergebung ist nicht das Letztendliche, dass du so im Equilibrium irgendwo so im Himmel daher schweben kannst und sagen kannst, ach, ist das nett, meine Sünden sind vergeben. Sündenvergebung ist ein Mittel zu einem viel größeren Ziel, zu einem viel größeren Zweck. Und das ist Verherrlichung. Wir sehen das in der nächsten Folie. Ich habe euch das mitgebracht. Da sagt Petrus im 1. Petrus Kapitel 3, Vers 18, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit, und hier kommt das ultimative Ziel, damit er uns zu Gott bringt. Das heißt, was Gott eigentlich als allerletztes überhaupt vorhatte, indem er Jesus für uns sterben lassen hat, ist, damit er dich zu Gott bringen kann, damit du bei Gott sein kannst. Und dieses zu Gott bringen ist natürlich nur ein Codewort für die unglaubliche Erfahrung, die grandiose Herrlichkeit Gottes zu erleben und zu genießen. Dieses zu Gott bringen, dieses die grandiose Herrlichkeit Gottes zu erleben und sich an ihr zu erfreuen, ist die tiefste Sehnsucht eines jeden Menschen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, an die Begebenheit von Mose. Ich habe es euch auch mitgebracht. Mose hat das auf dem Weg zum gelobten Land als sein wichtigstes Gebet gegenüber Gott gemacht. Ja, du hättest sagen können, Mensch, Mose, alles geht so rund bei dir. Keine Karriereleiter nach der anderen nach oben. Jetzt geht's ins verheißene Land. Und Mose hat gesagt, die Karriereleiter und das verheißene Land und was es sonst alles noch gibt, ist nichts. Wenn ich das nicht haben kann, ich muss deine Herrlichkeit schmecken und deine Herrlichkeit sehen. Und dann sagt Gott zu ihm, okay, lieber Mose, pass mal auf. Gutes Gebet, aber leider funktioniert das nicht so, ja. ein Mensch, ein natürlicher Mensch, so wie du bist, du kannst meine Herrlichkeit gar nicht sehen und schmecken. Du wirst es nicht ertragen. Ja, das ist wie so, Gott sagt zu Mose, das ist wie wenn du mit einem LAN-Kabel von zu Hause ankommst und sagst, steck mich mal an die 220 Millionen Volt Hochspannungsleitung an. Ja. Das Ding macht einmal Zitt und dann war's das. Ja. Ein Mensch, so wie du bist, ja, als vergängliches Fleisch und Blut, ist es nicht, dass Gott dir das nicht geben will. Du erträgst einfach die Wucht des Guten nicht. Ja. Es ist zu viel des Guten. Und da sagt Gott zu ihm, aufgrund dessen, dass es zu viel des Guten für es ist, müssen aber ich trotzdem dein Gebet, weil es ein klasse Gebet beantworten ist, müssen wir das folgendermaßen machen. Ich versteck dich unter dem Stein, dann gehe ich vorbei und wenn ich sozusagen an dem Stein vorbeigegangen bin, dann kannst du dich rumdrehen und dann kannst du sozusagen so das letzte Stück von meinem Gewand, wie es um die Ecke biegt, noch so ganz kurz erlunschen. Sächsisch. Heißt erblicken, ja. Und wenn du das erlunscht hast, vielleicht ist es auch selbst ausgedacht, ich weiß es nicht, gefällt mir jedenfalls. Und wenn du sozusagen das letzte Stück, das Hauch, ja, von meiner Bewegung so gesehen hast, ja, dann wirst du meine Herrlichkeit sehen. Und genau das machen sie, ja, und es hat ausgereicht, ja, dass Gott dieses letzte Stück des Gottes um die Ecke biegen, ja, erspäht hat. Und dann sagt 2. Mose Kapitel 33, und Mose fiel auf den Boden und betete an. Das war überwältigend. Und jetzt ist Folgendes. Verherrlichung ist das, was Mose erlebt hat. Aber nicht das kurze Vorbeigehen Gottes, sondern Verherrlichung bedeutet, du bekommst einen Auferstehungskörper, mit dem du jetzt in der Lage bist, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und nicht nur einmal wie bei Mose, so kurz, sondern täglich, stündlich, minütlich. Das ist es, wovon wir reden, wenn wir sagen, was ist Verherrlichung? Verherrlichung ist das Erlebnis, ich habe es euch auch als Definition mitgebracht, mit deinem Auferstehungskörper als erneuerter Mensch Gott von Angesicht zu genießen. Und darüber soll ich heute was sagen. Und das ist ein Problem. Und ich sage euch, warum das ein Problem ist. Ich habe euch ein kleines Video angeguckt und vielleicht mitgebracht und vielleicht könnt ihr das mal ganz genau angucken und mir danach kurz beschreiben, was ihr seht. Okay, das mal Video ab. Okay, was habt ihr gesehen? Ja, jeder, der gesagt hat, eine Uhr, hat die Glas- oder Uhrmacherei zutiefst beleidigt. Das ist doch keine Uhr. Das ist die Uhr. Das ist die Grand Complication von Adolf Lange und Söhne. Habt ihr gesehen, wie fein abgestimmt die Rädchen miteinander waren? Habt ihr die Präzision und die Grazilität jedes Schräubchen und jedes Edelsteines gesehen? Könnt ihr mir die Uhr nochmal beschreiben? Unmöglich, ja. Du kannst es nicht beschreiben. Und jetzt soll ich hier stehen und dir den Himmel beschreiben. Ist unmöglich, ja. Ich kann zwar sagen, Uhr. Aber das gibt doch nicht nur andeutungsweise das wieder, was es wirklich ist. Und das ist wirklich ein Problem. Ich bin auf der einen Seite qualifiziert, über den Himmel zu reden, weil ich 20 Jahre Christ bin, mir viele Gedanken darüber gemacht habe und tatsächlich auch so ein bisschen, was der Hebräerbrief sagt, die Kraft der zukünftigen Welt geschmeckt habe. Aber gleichzeitig bin ich doch zutiefst disqualifiziert, irgendetwas über den Himmel zu sagen. Es wird doch nie auch annähernd das zu beschreiben, was wir da an Gewaltigkeit und an Grandiosität erleben. Und dennoch müssen wir darüber reden. Und ich habe euch gleich als nächstes noch eine Bibelstelle mitgebracht. Wir müssen darüber reden, weil 1. Petrus ja sagt, setzt eure Hoffnung ganz, komplett, völlig auf die Gnade, die euch geschenkt werden wird in der Offenbarung von Jesus Christus. Das heißt, was Petrus hier sagt, das Kerosin im Tank eines Christen, das Öl im Getriebe ist, ja, was den Christen antreibt, ist, dass du deine Hoffnung ganz darauf setzt, was dich erwartet, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu sagen, ach na ja, es wird schon nett werden, schauen wir mal die Dinge, die auf uns zukommen. Nein, es ist das täglich Brot eines Christen zu sagen, ich erwarte großartige Gnade in dem Augenblick, wo Jesus wiederkommt. Es ist das, was dazugehört, so in unserem Inneren, in unserem Geist, in unserer Seele zu wachsen, dessen, was es bedeutet, ja, und schon jetzt so einen Vorgeschmack zu haben, wie es sein wird, wenn Jesus wiederkommt. Und gleichzeitig sind wir natürlich völlig disqualifiziert zu reden, weil kein Wort wird jemals beschreiben können, wie grandios der Himmel ist. Verherrlichung, und jetzt kommen wir gleich zum Thema, Verherrlichung geschieht, wenn du lebendig bist und Jesus wiederkommt in einem Schritt. Wenn Jesus noch ein bisschen auf sich warten lässt, ja, und er später wiederkommt, also in den nächsten paar Jahren, passiert Verherrlichung in zwei Schritten. Der erste Schritt ist natürlich dann derjenige, das können wir auch die nächste Folie wieder machen, der erste Schritt ist derjenige, wenn du stirbst. Wenn du stirbst, erlebst du den allerersten Schritt der Verherrlichung. Du wirst nämlich in die gewaltige Gegenwart von Jesus eingehen. Das heißt, es ist so ein bisschen beantwortet die Frage, was passiert denn, wenn ich sterbe? Und hier sagt, habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, hier sagt Paulus in Philipper Kapitel 1, mein Leben ist für mich Christus und Achtung, das Sterben ist Gewinn. Natürlich meint natürlich nicht Paulus, dass er liebt es zu sterben und im Sterbebett zu liegen, ja, und so dahin seine Seele so langsam aufzugeben. Er sagt, nein, das, was passiert, was ich kriege, wenn ich, eine Sekunde nachdem ich gestorben bin, das ist Gewinn. Wenn das Leben im Fleisch mein Los ist, also er beschreibt seine Situation, wenn ich weiterlebe und nicht geköpft werde vom Kaiser, bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Das heißt, ich kann weiter predigen, kann Menschen zu Jesus führen. Und ich wüsste nicht, was ich wählen sollte. Ja, Paulus sagt so, gib mir die Gelegenheit zu wählen über Leben und Tod. Und er sagt so, ich würde mich nicht so richtig entscheiden können. Ich bin völlig hin und her gerissen. Eins aber weiß ich, ich würde lieber wählen abzuscheiden, das heißt zu sterben und bei Christus zu sein. Denn das ist weit in überragendem Maße besser. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, in dem Augenblick, wo ich sterbe, erlebe ich etwas, was diese Welt mir nie bieten kann. Ich werde in Höhen des Genusses katapultiert, die ein Mensch in dieser Welt nicht erahnen kann. Das heißt, Paulus hat erwartet, dass er in dem Moment seines Sterbens in der Gegenwart Gottes ist, bei Christus ist. Ich habe mich mit Uwe am Mittwoch darüber unterhalten und Uwe sagte so, naja, es könnte ja sein, dass es vielleicht so, wenn man stirbt, erstmal in so einen Wartebahnhof kommt, ja, bevor man so in die Gegenwart Gottes kommt, in so eine Art Wartehalle. Ich habe zu Uwe gesagt, also pass mal auf Uwe, so wie ich die Wartehallen der Deutschen Bahn kenne, ja, kann ich mir nicht vorstellen, dass Paulus sagt, die nächsten 2000 Jahre in so einer Wartehalle zu verbringen, weit besser ist, als das, was er im schönen Griechenland erlebt, ja, oder im schönen Rom. Nein, Paulus wusste, dass in dem Augenblick, wo er stirbt, er in der Gegenwart Gottes sein wird. Wir haben auch eine ähnliche Aussage in der Offenbarung. Da schreibt Johannes, als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren. Das heißt, hier sind Leute umgebracht worden, aufgrund dessen, dass sie Jesus nachfolgen. Und die haben ihren Auferstehungskörper noch nicht gekriegt. Deshalb heißen die auch nicht, ich sah die, die geschlachtet wurden, sondern es sind nur die Seelen derer, die geschlachtet worden waren. Und die rufen mit lauter Stimme, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht das Blut derer, die auf der Erde wohnen. Und es wurde an jeden ein weißes Gewand gegeben. Es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und Mitbrüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollen. Das heißt, du stirbst, bist in der Gegenwart Gottes und du erlebst die Gegenwart Gottes. Du bist nicht in so einem Halbschlaf oder so einem Delirium, sondern du bist bei Sinnen. Ja? Und du kriegst sogar ein Stück wahrscheinlich mit, was auf der Erde passiert. Auf alle Fälle kriegst du mit, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Ja? Und deshalb rufen die zu Gott. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ohne Mund und ohne Hals und ohne Körper zu rufen, aber es scheint zu funktionieren. Eine Seele scheint auch ohne Körper rufen zu können und zu Gott sagen zu können, wie lange dauert denn das noch jetzt, Mensch? Ja? Und dann gibt Gott ihnen ein weißes Gewand, er ehrt sie. Das heißt, sie haben die Erfahrung der Ehre und der Würdigung, erleben sie an ihrem Körper, hätte ich bald gesagt, aber stimmt ja nicht, an ihrer Seele. Und die sind quicklebendig. So, das heißt der erste Schritt. Und das ist aber nicht der einzige Schritt. Ja, es ist nicht so, dass sozusagen, Hauptsache ich gehe in den Himmel und das war's dann. Dein Körper hat einen unwahrscheinlichen Wert bei Gott und dein Körper ist wichtig. Und das Grand Finale, ja, ist nicht, dass du in die Gegenwart von Jesus kommst, sondern das Grand Finale, der zweite Teil von Verherrlichung, ist, wenn Gott deinen Körper nimmt und ihn zu einem neuen Körper auferstehen lässt. Das sehen wir in der nächsten Folie, der zweite Schritt der Verherrlichung. Ist, wir wissen, dass die ganze Schöpfung jetzt seufzt, zusammen in Geburtswehen liegt. Nicht nur die Schöpfung, sondern auch wir. Wir seufzen und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Das heißt, was Paulus hier sagt, ist, das letztendliche Ziel ist nicht, dass du als so Seele, körperloses Wesen so im Himmel dahin schwebst, sondern das letztendliche Ziel ist, dass dein Körper ankommt und ein verherrlichter Körper wird. So, wie passen die beiden Dinge zusammen? Ja, erster und zweiter Schritt. Ich sehe das mal so. Ja, bei uns gibt es so Nachbarn, das sind so 10- bis 12-jährige Jungen, ja, die spielen schon immer leidenschaftlich Fußball und jetzt erst recht. Ja. Und stell dir mal vor, ja, ich komme zu den beiden Jungs oder Jogi Löw kommt dann zu den beiden Jungs und sagt, pass mal auf, Jungs, ich habe euch heimlich beobachtet. Ja. Ihr spielt in der Nationalmannschaft mit Brasilien. Geht's los, ja. Das ist der erste Schritt der Verherrlichung für diese Jungs, ja. Für die ist das der Himmel auf Erden, ja. So. Aber mitspielen ist noch längst nicht alles, ja. Mitspielen ist super gut, es ist einwandfrei, es ist toll und die Stadien klatschen und die Jungs wissen überhaupt nicht, wo sie sind. Das Ziel ist es, das Endspiel zu gewinnen, ja. Und das Endspiel zu gewinnen, wenn die Jungs dabei sind und vielleicht auch noch jeder 3 Tore schießen gegen Argentinien, ja. Das ist das, worauf Gott hinarbeitet, ja. Und so ist das in gewisser Weise, wenn du stirbst. Es ist wie, wenn du ein Fußballfan bist, ja. Du spielst in der Nationalmannschaft mit, ja. Aber das ist dann noch längst nicht alles. Das Ziel ist es, ja, das den 5. Stern zu kriegen. So. 4 Jahren. So, und jetzt habe ich euch ein paar Bibelstellen aus der Offenbarung mitgebracht, die einfach diesen zweiten Schritt, wo wir so ein bisschen kosten können, was dieser zweite Schritt beinhaltet, wie es sein wird. Und ich muss euch aber vorher noch eine kleine Einführung geben, wie die Offenbarung zu lesen ist, weil man braucht da ein gewisses Vorwissen, nicht viel. Es reicht, das eineminütige Video reicht vollkommen aus, dann weißt du, worum es geht. Und ich habe euch, weil wir gerade beim Fußball sind, ein Fußballvideo gezeigt. Und dieses Fußballvideo illustriert auf eine super Art und Weise, wie man die Offenbarung lesen muss. Okay, Fußballvideo. Was hat Fußball mit der Offenbarung zu tun?
Ich habe gehörig den Kopf gewaschen. Wenn Sie hier gewinnen wollen, dann müssen Sie noch eine Schippe drauflegen. Schweinsteiger nun mit Groß als Doppelsechser. Doch es ist kein Durchkommen für die Deutschen, denn die Brasilianer verschieben ihre Abwehrkette sehr geschickt. Aber Reus entdeckt eine Lücke. Ramirez lässt ein Bein stehen. Reus fällt zu Boden und der Schiedsrichter pfeift. Die Brasilianer glauben an eine Schwalbe, aber der Elfmeter wird gegeben. Müller reißt sich zusammen und haut das Ding rein. 2:2 steht es jetzt und es ist wieder alles drin, kurz vor Spielende. Aber die deutschen Spieler kommen nicht aus ihrem Strafraum raus. Es ist wie verhext. Und die Brasilianer, die werfen alles nach vorne, was sie haben. Schmelzer beackert nach wie vor unermüdlich die linke Seite. Wahnsinn, was er da heute geleistet hat. Und hier kommt ein flacher Ball durch. Das ist gefährlich. Lahm, weg mit der Pille. Es herrscht Chaos im deutschen Strafraum. Das deutsche Spiel zerfällt vollends. Reus, von ganz hinten. Er versucht es, aber es ist kein Durchkommen im Beinewald der Brasilianer. Jetzt vielleicht. Schmelzer auf Özil, Wiese auf Götze, Schweini auf Müller, aber es ist hoffnungslos. Klose schleicht sich heran und staubt den Ball trocken ab und nagelt ihn dann unter die Torlatte von Jefferson. Tor! Unfassbar! Nichts geht mehr. Der Schiedsrichter pfeift ab. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister.
Okay. Okay, also ihr müsst euch das einfach im Hinterkopf behalten. Ja, wenn wir von der Offenbarung reden, ja, sind die Dinge nicht wortwörtlich zu nehmen, ja, sondern du musst dich fragen, was steht hinter der Mauer, die es da im himmlischen Jerusalem gibt. Ja, das ist keine Abwehrmauer, die da Ziegel für Ziegel aufgebaut wird. Und wenn wir über das himmlische Jerusalem sprechen, ja, meint Paulus nicht den Ort, der 60 Kilometer östlich von Tel Aviv liegt, ja, und jetzt mit Raketen beschossen wird, sondern er meint etwas ganz anderes. Und das werden wir uns dann gleich noch angucken. So, wie passiert Auferstehung? Was passiert? Als allererstes ist, du bekommst einen Auferstehungskörper. Und der ist ganz genial. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird aufgeweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird aufgeweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib, es wird auferweckt ein geistlicher Leib. So wie wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben mit unserem alten Körper, so werden wir mit unserem Auferstehungskörper das Bild des himmlischen Menschen tragen. Was hier passiert, was Paulus macht, ist, er nimmt vier Kontraste. Und das allererste ist dieser Kontrast zwischen vergänglich und unvergänglich. Das heißt, den Körper, den du jetzt hast, du kannst ihn mal anfassen, kannst ihn mal fühlen, kannst ihn mal in den Arm zwicken, ist einer, der ist vergänglich, der ist verweslich. Ja? Die Haare fallen aus, die Hautschuppen rieseln nach unten, die Pickel kommen dazu, ja, und das wird einfach nicht besser. Im Gegensatz dazu wirst du, wenn du einen Auferstehungskörper bekommst, er wird unverweslich sein, er wird unkaputtbar sein. Ich frage mich immer noch, wie das gehen soll, ja, zu surfen, Ski zu fahren, ja, ohne dass auch kein Bein gebrochen wird, ja, kein Hai mich beißt, aber es wird irgendwie möglich sein. Gott wird das irgendwie machen können. Dann gibt es diesen Kontrast zwischen Unehre und Herrlichkeit. Ja, du guckst dich vielleicht in den Spiegel und sagst, naja, so unehrenhaft sehe ich ja überhaupt nicht aus. Was Paulus damit sagt, ist, im Vergleich zu dem, was du bekommen wirst, ist jetzt dein Körper ein Körper der Unehre. Da ist keine Herrlichkeit drin, da ist kein Glanz drin. In dem Augenblick, wo du einen Auferstehungskörper bekommen wirst, der wird glänzen und glühen vor Wert und vor Würdigkeit. Er wird eine Attraktivität haben, die angemessen ist von der äußerlichen Erscheinung, von dem Wert, was es bedeutet, ein Kind Gottes zu sein. Man wird an deinem Auferstehungskörper sehen, dass du ein Prinz, dass du eine Prinzessin des Allerhöchsten bist. C.S. Lewis hat das mal ganz interessant gesagt. Er hat gesagt, ich habe einen unwahrscheinlichen Respekt vor jedem Menschen, den ich begegne. Weil er sagt, in jedem Menschen, den ich begegne, begegne ich das Potenzial, einen Menschen zu erleben, der einmal einen Auferstehungskörper haben wird. Und er sagt, wenn ich diesen Menschen in seinem Auferstehungskörper heute begegnen würde, würdest du ihn anbeten. Ja, was C.S. Lewis sagt, ist, die zukünftige Herrlichkeit von dem, wer du bist, von deinem Auferstehungskörper, der du hast, ist so genial, dass wenn so eine Person hier erscheinen würde, wir würden alle auf unser Angesicht fallen und sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. Dein Auferstehungskörper wird klasse aussehen. Du wirst richtig gut aussehen. Dann gibt es diesen Kontrast zwischen Schwachheit und Kraft. Das heißt, du wirst auch völlig neue Fähigkeiten im Himmel haben, Dinge zu erleben. Ja, ich habe mich immer gewünscht, Klavier spielen zu können, ja, weil ich gedacht habe, manchmal kribbelt das so in mir und ich möchte so meine Anbetung ausüben, indem ich auf die Tasten haue, ja. Und bisher klingt das nur ganz furchtbar, ja, weil ich die rechte von der linken Taste nicht unterscheiden kann. Im Himmel, ja, werde ich eine Fähigkeit haben, ja, zu spielen. Da wird Josua einfach nur blass werden, ja. Es wird, Amen, sagt er dazu, ja. Ja, ich denke, jeder von uns wird Fähigkeiten haben, sich auszudrücken in Sprache, in Eleganz, in Sport, ja. Das ist unvorstellbar, das gibt es überhaupt nicht, das, was Paulus damit nimmt. Es wird ein Körper der Kraft sein, es wird ein Körper von Fähigkeiten sein. Und der letzte Kontrast, den Paulus sagt, es ist kein natürlicher Leib, sondern es ist ein geistlicher Leib. Was Paulus damit sagt, ist nicht, dass es sozusagen geistiger Leib, er meint nicht, dass dein Leib aus Geist ist. Ja? Also es ist nicht so, wenn du da auf deine Frau zurennst, du willst sie umarmen, du siehst sie das erste Mal wieder und du läufst so durch sie durch. Ja? Geistiger Leib, was Paulus damit meint, das im Griechischen ist das ganz wunderbar zu sehen, da ist dieses Ikos Ende und das bedeutet, dass dieser Leib sozusagen animiert seine Power und seine Kraft kriegt durch den Heiligen Geist. Das ist wie wenn ich sage, kannst du mir mal erzählen, was ein Dampfschiff ist? Ein Dampfschiff besteht nicht aus Dampf. Ja, das wäre ein ziemlich miserables Schiff. Ein Dampfschiff wird von Dampf angetrieben. Und so ist das, was Paulus hier meint, wenn er sagt, es wird ein geistiger Leib sein, heißt es nicht, dass der sozusagen Händeschütteln nicht mehr möglich ist oder Klatschen im Himmel nur noch so funktioniert. Ja? Sondern ein geistiger Leib heißt echte Materie. Ja, Materie ist gut. Gott liebt Materie. Du wirst noch klatschen können, ja. Und es wird aber ein Körper sein, der vom Heiligen Geist seine Energie und seine Kraft und seine Power bekommt. Ich habe euch noch zwei Zitate mitgebracht von interessanten Persönlichkeiten. Jonathan Edwards sagt, Gott kann Materie entwerfen, die in der Lage ist, und er meint damit Materie des Auferstehungskörpers, eine andere Art von Genuss in den Sinnen zu vermitteln. Und das in einer Art und Weise und in einem Grad, die für uns nicht vorstellbar ist, die wesentlich hinreißender und exquisiter als die jegliche Genüsse sind, die wir hier erleben. Das heißt, was Jonathan Edwards sagt, ist, Gott kann in den Auferstehungskörper Sensationen entwickeln. Du wirst nicht nur mehr schmecken und hören können, sondern du wirst vielleicht völlig neue Sensationen erleben, ja, von denen wir gar nicht wissen, dass es die gibt. Und mit diesen Sensationen wirst du in der Lage sein, Gott zu entdecken und Gott zu genießen. Das nächste, Jonathan Edwards, über deinen wunderhübschen Auferstehungskörper sagt Edwards, im Himmel ist es genau umgekehrt als auf der Erde. Denn dort, je mehr Zeit vergeht, werden die Dinge jugendlicher und noch jugendlicher. Das heißt, vitaler, rüstiger, eleganter und hübscher. Das heißt, was Edwards sagt, ist, mit jedem Jahr im Himmel wirst du noch hübscher, ja? Du bist schon zum Umwerfen attraktiv in dem Augenblick, wo du ankommst, ja? Und Edwards sagt, das wird zunehmen an Schönheit. Du wirst nicht wie hier abnehmen an Schönheit. Guck meine Fotos von vor 10 Jahren an, ja? Du wirst zunehmen jedes Mal, wenn du dich wieder siehst und deinen Freund anrufst und sagst, wollen wir uns wieder mal treffen, ja? Dich haust jedes Mal um und sagst, Mensch, gibt's denn sowas? Du bist ja noch hübscher geworden, ja? Und es hört nicht auf. Du wirst an Herrlichkeit und an Beauty und an Vitalität, an Stärke, an der Fähigkeit, Dinge zu erfassen und Gott zu loben, kontinuierlich wachsen. Himmel übrigens ist nicht statisch. Ja, denk nicht, dass du Millionen von Jahren auf der Wolke sitzt und vor dich hinklimperst. Ja. Freude im Himmel ist nicht statisch. Du wirst nicht denselben Level von Freude erleben. Du wirst eine Dynamik erleben. Freude wird kontinuierlich zunehmen. Es wird immer kontinuierlich exponentiell nach oben gehen. Zweite Sache, wie wird Verherrlichung aussehen? In der Offenbarung, jetzt kommen wir zur Offenbarung. Verherrlichung wird beschrieben in der Offenbarung wie eine Hochzeit. Hier ruft eine große Volksmenge wie das Rauschen vieler Wasser. Das heißt, muss man vorstellen, wie die Leute enthusiastisch sind. Ja, da ist das Fußballspielen überhaupt nichts. Und Wuvuzelas kannst du gleich mal ganz vergessen. Ja, die rufen, es donnert, ja, wenn die rufen und sie rufen, Halleluja, der Herr, unser Gott, der Allmächtige, er regiert, er hat die Herrschaft angetreten, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Verherrlichung wird als eine Hochzeit beschrieben. Und es ist eine Hochzeit des Lammes und der Braut. Und du bist eingeladen in der Hochzeit nicht als Zuschauer, sondern du bist die Braut. Du bist im Zentrum dessen, was passiert. Und Gott hat absichtlich das Highlight einer, was wir erleben können. Ja, also sagen wir so, es gibt nichts Größeres als ein Highlight, als die Hochzeit. Ja, vielleicht der 25. Hochzeitstag, ja, den Dan und Antje dann bald feiern werden. Aber ansonsten ist eine Hochzeit das natürliche Highlight im Leben eines Menschen. Und Gott benutzt mit Absicht diese Metapher und sagt, Verherrlichung wird sein wie eine Hochzeit. Und jetzt ist das Interessante, wir dürfen nicht denken, ja, die Hochzeit, dann feiern die einmal, wenn Jesus wiederkommt, dann ist es vorbei und dann geht es in den Ehealltag. Hochzeit heißt im Himmel, Hochzeit heißt, es ist immer Hochzeit. Es ist jeden Tag Hochzeit, ja. Das heißt, du sollst dir dieses Gefühl vorstellen, wie das aussieht, weißt du, in dem Augenblick, wo die Braut da reinkommt, ja, strahlend weiß, so gut hat sie noch nie ausgesehen, ja, und sie weiß, ich weiß nicht, ob es dir so wie mir geht, ja, der Bräutigam steht da, ja, und der heult Rotz und Wasser, wenn du dich siehst, ja. So wirst das, was du erleben, dein Leben lang, Millionen für Jahre wirst du dieses Gefühl haben, exponentiell zunehmen, dass du schön aussiehst und dass du begehrt bist von deinem Ehemann. Und dein Herz wird springen vor Freude. Du wirst dieses merken, ja, wie sozusagen seine Liebe auf dich gerichtet ist, wie er es mit Sehnsucht für dich da ist. Hochzeit wird ein Leben lang anhalten. Und jetzt kommt was ganz Interessantes und was ganz, ganz Feines. Daraus könnt ihr mir den Strick ziehen, wenn ihr wollt. Aber Paulus benutzt Sexualität. Er sagt Sex, ja, ein Fleisch werden, verspricht im Epheserbrief und dann sagt er, übrigens, das ist eine Metapher auf die Wiederkunft von Jesus, auf den Braut und den Bräutigam. Das heißt, was Paulus sagt, ist, dass Sex, was wir erleben, diesen Genuss, dieses Hochgefühl, ist ein Bild dafür, ja, was du erleben wirst, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in Ewigkeit mit ihm leben werden. Okay, erzähle niemandem, dass ich gesagt habe, es gibt Sex im Himmel, ja. Ich habe damit darüber nichts gesagt. Ja. Ich habe nur gesagt, dass Paulus diese Metapher, diese intensivsten Gefühle benutzt als ein Zeichen dafür, welchen Genuss wir erleben, wenn wir von Angesicht zu Angesicht vor unserem Bräutigam stehen werden. Drittens, Verherrlichung wird sein, ein neuer Himmel und eine neue Erde. Nächste Folie bitte. Hier schreibt Johannes, ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich möchte alle maritimen Freunde von euch ermutigen. Ja. Es ist Symbolsprache. Es heißt nicht, ja, dass die zukünftige Welt nur noch aus Berge und wasserlosem Strand bestehen wird. Das Meer ist ein Symbol, ja, für die Unruhe aus dem Meer. Ja, die Hebräer der damaligen Zeit, das waren keine großen Schifffahrer, ja, die Phönizier waren das, aber die Hebräer selbst konnten mit der Seefahrt nichts anfangen. Die haben sich gefürchtet vor den Wellen, vor dem Untergang. Das Böse kommt aus dem Meer. Ja, das war diese Unsicherheit, was mit dem Meer ist. Und wenn es hier heißt, es gibt kein Meer mehr im Himmel, heißt es die Unsicherheit. Diese Angst, die wir empfinden, was wird, ja, wird vollkommen weg sein. Ich denke, wir werden noch wunderbar surfen können, ja, und es wird gewaltige Meere geben im Himmel. So, und dann gibt es eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, was aus dem Himmel von Gott herabkommt, bereitet wie eine Braut für ihren Mann. Jetzt muss man natürlich gucken, was diese heilige Stadt, was das himmlische Jerusalem ist. Ja, du wolltest doch schon immer wissen, was das himmlische Jerusalem ist. Jetzt haben wir es gleich in der nächsten Folie. Da führt ein Engel den Johannes und sagt, komm her, ich will dir die Braut, die Frau des Lammes zeigen. Achtung, er sagt, er kündigt was an und sagt, Achtung, ich zeige dir die Braut. Wer ist die Braut? Du. Okay. Und dann führt er Johannes im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem. Ja? Ich hätte mich beschwert bei dem Engel. Große Sprüche, große Töne, pass mal auf, ich zeigte die Braut, ja, und dann zeigte dir eine Stadt. Wenn ich Johannes gewesen wäre, hätte ich gesagt, hör mir auf mit deinem urbanen Tour hier. Du hast gesagt, Braut will ich sehen, ja, Braut will ich sehen. Aber das ist ja das Interessante in der Offenbarung, ja. Jetzt kommen wir zu dem Schlüssel. Er sagt, ich zeigte die Braut und als er die Stadt sieht, ja, es ist nichts was anderes, sondern die Stadt ist die Braut und die Braut ist die Stadt. So wie in der Offenbarung Kapitel 4 und 5, ja, der Löwe aus Juda gesiegt hat, ja, Johannes dreht sich um und er will den Löwen sehen und er sieht den Lamm. Beschwert er sich doch auch nicht und sagt, ich will aber den Löwen sehen, ich will die Mähne sehen, ja. Der Löwe ist das Lamm und das Lamm ist der Löwe. Ja, es sind zwei unterschiedliche Eigenschaften dessen, wer Jesus Christus ist. Er ist Löwe und Lamm. Hättest du gedacht, dass du eine Stadt bist? Du bist eine Stadt. Du bist Jerusalem. Du bist das himmlische Jerusalem. Das heißt, jedes Mal, wenn es ums Jerusalem geht, geht es nicht um die Villa, ja, oder das Hochhaus, in dem du wohnen wirst. Es wird um dich gehen, wer du bist. Ich weiß, es ist schwierig, sich vorzustellen, aber es ist einfach so. Ja. Die Brasilianer haben auch nicht mit T-Shirts geworfen. Also das heißt, die Brasilianer werfen alles nach vorn. So. Und jetzt sieht er die heilige Stadt, wie aus dem Himmel von Gott herabkommen. Und sie hat die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem kostbaren Edelstein, wie ein kristallklarer Jaspinstein. Das heißt, du siehst kostbar aus. Du trägst die Herrlichkeit Gottes. Du leuchtest mit einem unwahrscheinlichen Glanz. Nächste Folie. Ah ja, Jonathan Edwards sagt, wenn du auf dich guckst, ja, wenn du weißt, ich bin die Braut, ja, und du wirst so einen Wert haben, so einen Glanz, ja, dann sagt er, die Schönheit und die Exzellenz der Heiligen ist die reflektierte Schönheit und Vortrefflichkeit von Christus selbst. Das heißt, wenn hier die Offenbarung davon spricht, und Edwards hat recht, ja, dass du eine unwahrscheinliche Schönheit besitzt, dass in den Worten von C.S. Lewis, wenn du deinen Auferstehungskörper jetzt haben würdest, jeder würde dich anbeten. Ja, das bedeutet nicht, dass du im Himmel rumlaufen wirst und sagen wirst, guck mich an, bin ich nicht schön. Du wirst dich ansehen und wirst sagen, wow! Jesus, das bist du. Ja, du wirst auf deine Schönheit gucken und wirst sagen, was ich bin, ist die Reflexion dessen, was Jesus leuchtet. Du bist in gewisser Weise der Mond, der zurückleuchtet von der Herrlichkeit, die Sonne anstrahlt. Nächste Folie. Verherrlichung, das sehen wir hier, bedeutet, in die gewaltige Gegenwart Gottes zu erleben. Ja, es ist derjenige, der mit mir redete, das heißt, der Engel, der hatte ein Maß, ein goldenes Rohr. Das heißt, wie wenn du, manche Leute machen das noch, die gehen in den Laden und dann gibt es da hier, glaube ich, 2 Meter oder 1 Meter irgendwie so einen Stock. Ja. Und der hatte so ein Rohr und er will die Stadt und ihre Tore und ihre Mauern messen. Wer ist die Stadt? Okay. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Du hast dich schon immer gewundert, als du das gelesen hast und hast dich gefürchtet, wenn du so wie ich das warst, hast gedacht, oh mein Gott, ist das hässlich, ja. Architektur muss furchtbar aussehen, ja. Proles des Himmels, ja. Ein viereckiger Block, ja, ein viereckiger Block ist das neue Jerusalem. Höhe, Breite und Tiefe sind gleich, ja. Oh nein, will ich da wirklich hin, ja? Das Ganze hat einen Sinn. Du musst wissen, dass das Bildersprache ist, ja. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, um zu zeigen, was es für eine Bildersprache ist, ja. Wenn ihr im Alten Testament lest, wie der Tempel aufgebaut ist oder wie das Allerheiligste aufgebaut ist, dann ist das alles ein Viereck, ja. Bis du zum Allerheiligsten kommst, zum Zentrum der Gegenwart Gottes, das ist quadratisch. Da ist Höhe, wie nennt man das, Höhe und Breite gleich. Und jetzt sagt Gott, das himmlische Jerusalem, du wirst ein Quadrat sein. Höhe, Breite und Tiefe sind gleich. Das heißt, hier kommt eine Dimension an der Gegenwart Gottes zu. Diese Bildersprache, dass es nämlich viereckig ist, bedeutet, Du bist der Wohnort der gewaltigen Herrlichkeit Gottes. 12.000 Stadien lang, ja, ich meine, das sind ungefähr 3.000 Kilometer oder irgend sowas, ja, bedeutet nicht, dass da so ein monströser Block, ja, im Paradies irgendwo steht, sondern bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes, die auf uns ruhen wird, unvorstellbare Dimensionen annehmen wird. Herrlichkeit Gottes, seine Größe, seine Gewaltigkeit, ja, in einem Maße, die jede Dimension sprengt. Das ist das Ziel der Offenbarung. Du liest das Ding und denkst einfach, das sprengt alles, was ein Architekt jemals versucht hat. Und die Offenbarung sagt, genau, so ist es mit der Herrlichkeit Gottes. Nächste Folie. Die Verherrlichung Gottes bedeutet, genau, die Gegenwart Gottes ist da. Darum heißt es, es gibt keinen Tempel im neuen Jerusalem. Also es gibt keinen Ort, wo mehr Gegenwart Gottes ist als anderswo. Oder wo manchmal weniger Gegenwart Gottes ist als da, wo du bist. Die Wucht, die geballte Wucht der Herrlichkeit Gottes wird überall da sein, wo du bist. Der Allmächtige ist in ihr und das Lamm. Und die Stadt bedarf weder Sonne noch des Mondes, damit sie in ihr scheinen. Denn die Herrlichkeit Gottes ist ihre Leuchte und ihre Lampe ist das Lamm. Das heißt, auch hier heißt es nicht notwendigerweise, dass es im Himmel keine Sonne mehr geben wird, ja. Und du sagst, ach, ich hätte mich aber so gerne an den Strand gelegt und mich gebräunt, ja, weil ich liebe auch, braun zu werden. Ich wäre es einfach nur nicht. Sondern, was es bedeutet, auch hier wieder, ist, dass die Herrlichkeit Gottes so stark ist, Glanz und Leuchten wird in der Metapher des Lichts ausgedrückt. Das ist wie, wenn du, ich weiß nicht, hast du, als diese LED-Lampen rauskamen, ja, diese kleinen Taschenlampen, ja, wenn du die in der Nacht angemacht hast, haben die ein bisschen Licht gemacht, ja. Wenn du die am Tag angemacht hast, ja, hast du da geknipst und hast du gedacht, Mensch, geht das Ding überhaupt hier? Das kommt überhaupt nicht. Ja. Die Sonne in ihrer natürlichen Kraft, die wir draußen erleben, stellt doch diese kleine Taschenlampe Funzel komplett in den Schatten. Und jetzt sagt Gott, dass diese Sonne, wie du sie heute erleben wirst, wenn du rausgehst und sagst, gib mir eine Brille, ich muss blinzeln, ja, wird die Herrlichkeit Gottes in den Schatten stellen, ja. Seine Herrlichkeit, seine Größe und seine Faszination an Schönheit wird so doll strahlen, dass du sagst, ich habe die Sonne schon lange nicht mehr gesehen, ist sie überhaupt noch da? So, vielleicht vorletzter Punkt. Verherrlichung Gottes bedeutet, kommen wir zur Offenbarung Kapitel 22. Okay, der Höhepunkt, das ist meine Lieblingsbibelstelle seit vielen Jahren in der Heiligen Schrift, ist, sie werden sein Angesicht und sein Name, sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Das, was Mose nur in einem kurzen Augenblick, ja, in einem Blinzeln einmal in seinem Leben erleben konnte, ja, diese überwältigende Erfahrung, Gott zu sehen, das ist etwas, was wir von Angesicht zu Angesicht unvorstellbar, unbegreiflich, kontinuierlich haben werden. Deine Augen werden Schönheit erblicken, wie du sie nie gedacht hast, dass Schönheit überhaupt jemals existiert. Und dann heißt es, und sein Name wird an ihre Stirn geschrieben sein. Das heißt wahrscheinlich eine Bildersprache dafür, dass Gott dich sein eigen nennt. Ja, also du darfst auch nicht denken, dass du rumläufst, ja, und ich gucke da irgendwo, ja, beim André und sage, ja, tatsächlich, da steht Lamm obendrauf. Nein, das bedeutet ja, dass er, wie wenn du, keine Ahnung, deinen Stift, den jemand wegnehmen soll, dann schreibst du drauf, ja, der gehört Uwe oder sonst irgendwas. Gott hat seinen Namen auf dich geschrieben. Du bist sein Erbe und du wirst es merken, dass du von Gott geliebt und geschätzt und wertgeschätzt bist. Du wirst es spüren, jede Sekunde deines ewigen Lebens, wie begehrlich es ist, ja, von Gott geliebt zu werden. Vielleicht kann man das so ein bisschen so illustrieren, man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen. Ja. Die Menschen haben einen Hang dazu, wichtige Persönlichkeiten zu sehen. Man hat so dieses Gefühl, wenn ich eine wichtige Persönlichkeit kenne, ich will die sehen, und noch besser ist, von ihr Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, das heißt, der Mensch hat so dieses Gefühl, Mensch, wenn Bastian Schweinsteiger jetzt da durch die Tür kommen würde, ja, da wäre das große Gerammel, würde losgehen und alle würden mal, hallo Basti, hier, ich hab dich gesehen. Ja. Du willst dieses aufgrund dessen, dass er gefühlt jemand Besonderes ist, ja, du willst ihn nicht nur sehen, sondern dein Glück ist perfekt gemacht, wenn Schweini dir zu dir zurückguckt und sagt, ja, ich kenne dich, hallo, wollen wir dann Mittag essen? Ja, dieses Gefühl, wow, der Schweini, ja, der wird mit mir Mittag essen, so. Das ist einfach so klasse, ja, das ist einfach so super. Das ist richtig genial. Ich mache mal eine Illustration der Illustration, ja. Als ich in Kansas City war, auf der Bibelschule, war der Pastor Mike Bickle in der Gemeinde, ein unwahrscheinlich gesalbter Prediger. Und jeder wollte natürlich mit Mike Bickle Freund sein, ja. Natürlich gab es Zehntausende von Leuten, die beste Freunde mit Mike Bickle sein wollten. Er war einfach so eine Persönlichkeit, er hat auf der Bühne gestanden, ja. Er hat gestrahlt von Gott und jeder hat das gemerkt und wollte näher ran, wollte ihn kennenlernen, ja. Und dann gab es eine Fundraising, also so eine Geldeinsammelaktion für die Schule. Und da hat sich die Gemeinde was ausgedacht, die haben einfach eine Versteigerung gemacht, ja. Und da wurden irgendwelche alte Fahrräder, irgendwas, was du in der Garage hattest, was du nicht mehr brauchtest, wurde versteigert und das Geld wurde der Schule gegeben. Und Mike Bickle hat selbst ein Abendessen gesponsert. Er hat gesagt, wer mit mir Abendessen gehen will, ja, ich bezahle, versteigert das, ja. Und der Versteigermann, wie nennt man denn die Leute? Auktionator. Auktionator, ja. Das war nicht Christ, war kein Christ, ja. Und der hat da seine ganzen Fahrräder versteigert und dann kam der und las ein Mittagessen mit dem Pastor. Und dachte so, pff, ja, das kriege ich nicht los, ja. Und dann fing der an und sagte, will jemand einen Dollar dafür bezahlen? Ja. Und dann hob einer eine Hand und sagte 200. Und der nächste 300. Und der nächste 400. Ja. Und der Auktionator dachte, der guckte auf seinen Zettel und sagte, warte mal, Mittagessen mit Pastor war das. 1000. 1200. Ja. Der guckte immer wieder auf seinen Zettel, guckte zu seiner Assistentin und sagte, Nee, warte mal, Mittagessen mit Pastor, 1800, 1900, für 4000 Dollar ging das Mittagessen mit Mike Bickle über die Bühne, ja. Da hast du dieses Gefühl, ja, ich will Mike sehen, ja, ich will Zeit mit ihm verbringen, ist das, wonach der Mensch sich sehnt. Jesus Christus, ja, ist ultimativ. Mike Bickle, ja, bis zum Höhepunkt, ja, sowas kannst du überhaupt nicht vorstellen. Wenn du ihn siehst, dein Herz wird sich danach sehnen. Du wirst sagen, was habe ich, was kann ich versteigern? Alles, um diesen Mann zu sehen, ja, um Zeit mit diesem Mann zu verbringen, ja. Und dann ist in dir die Hoffnung, hoffentlich sieht er mich, hoffentlich kennt er mich. Und dann guckt Jesus auf dich und sagt, du bist meine Braut, für dich bin ich gekommen. Dich begehre ich. Dein Herz weiß gar nicht, wo es hin soll. Ja? Vor lauter Emotionen, die du spüren wirst, das geht hoch und runter. Du hättest nie gedacht, dass du so viel Adrenalin überhaupt hast. Und das ist es, was du eine Ewigkeit lang erleben wirst. Faszinierend. Genial. Manche Leute sagen zu mir, wenn ich in den Himmel komme, dann werde ich Gott aber fragen. Ja? Ich kann dir garantieren, wenn du vor Jesus stehst, du wirst ihm nichts fragen. Dir wird die Spucke wegbleiben. Du wirst so herzzerreißend heulen, dass du für Jahre keine Sprache noch Gedanken darüber hast, ihn irgendwas zu fragen. Du willst nur dastehen und ihn spüren und ihn lieben und sagen, oh, 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 ich hätte es nie gedacht. So. Wenn es gut ist, soll man aufhören, deshalb hören wir jetzt auf. 1 Uhr. Alles, was ich euch gesagt habe, ja, war wie wenn ich gesagt habe, 1 Uhr. Es ist nicht nachvollziehbar, ja, welche Größe und welche Herrlichkeit uns begegnen werden. Aber es ist in der Kirchengeschichte und in der Geschichte der Menschheit etwas passiert, ja, was ich euch so zum Schluss mit nach Hause geben möchte. womit wir auch dann den Lobpreis gleich anfangen. Vielleicht habt ihr von Georg Friedrich Händel gelebt. Da habe ich auch noch eine Folie. Georg Friedrich Händel war 57 Jahre alt, hatte Depressionen, weil er so viele Schulden hatte, dass er gar nicht mehr ein- und aus konnte. Und dann kommt ein Freund bei ihm vorbei, Charles Jennings, und bringt ihm ein Textmanuskript für ein Oratorium vorbei. Das waren ganz viele Prophezeiungen aus dem Alten Testament und ganz viel Offenbarung. Und Georg Friedrich Händel geht in sein Zimmer und zögerlich liest er dieses Manuskript durch. Und dann passiert Folgendes. Er liest das Manuskript und plötzlich geht er zu seiner Tür, schließt seine Tür ab und für 24 Tage komponiert er ohne Unterlass, von morgen bis abends, ohne Essen. Und Leute, die ihn gesehen haben, haben gesagt, wir haben den 24 Tage nicht gesehen. Ab und zu mal ging die Tür raus, man sah Händel hüpfen und springen und Halleluja rufen, dann verschwand er wieder in der Tür und ward nicht mehr gesehen. Bis 24 Tage. Danach kam er raus und hatte ein fertiges Manuskript, der Messias. Wahrscheinlich eines, wenn nicht das größte musikalische Werk, was jemals auf dieser Seite der Erde geschrieben wurde. Und Händel, als er die Offenbarung gelesen hat und das Manuskript fertig hatte, hat gesagt, ich denke, ich habe all den Himmel vor mir gesehen und selbst den großen Gott persönlich. Händel hat etwas erlebt. Er hat den Text der Offenbarung angeguckt und dann gab es diesen göttlichen Funken und er hat geschmeckt, was Verherrlichung wirklich bedeutet. Am 13. April 1742 wurde der Messias uraufgeführt und im Jahre 1743 das allererste Mal in London. Bei der ersten Aufführung in London saß der König Georg II. Mit im Publikum und als der Halleluja-Chorus anfing, war der König so bewegt, dass der König aufstand. Es hat es in der Geschichte der Menschen noch nicht gegeben, dass ein König aufsteht aus Respekt vor dessen, was er gehört oder gesehen hat. Der König Georg II. Saß auf seinem Stuhl, der Halleluja-Chorus ging los und er stand auf aus Respekt gegenüber dem König der Könige und gegenüber dem Herrn der Herren. Und es ist heute noch immer so, dass wo immer Händel gespielt wird und wenn es zum Halleluja-Chorus kommt, steht das Publikum auf und genießt den Halleluja-Chorus im Stehen. Ich habe euch den Halleluja-Chorus mitgebracht. Das wird das erste Lied des Lobpreises sein. Es ist so ein Stück, ja, wenn meine Worte das nicht beschrieben haben, ist meine Hoffnung, dass vielleicht ein Stück von dem Halleluja dein Herz bewegt, zu schmecken und zu kosten, wer Jesus Christus ist. Der Text im Halleluja-Chorus ist Offenbarung 19. Das ist das, was ich euch vorgelesen habe, als die große Menschenmenge mit Vuvuzelas und Pfeifen und Trillern wie eine gewaltige Menschenmasse ruft, Halleluja, unser Gott, der Allmächtige, regiert und das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen. Lasst uns aufstehen, den Halleluja-Chorus genießen und dann ihm Lob und Ehre bringen.